So, ich hoffe, das geht jetzt akustisch so auch. Ich muss ein bisschen bei der Runde machen noch, dass ihr mich gut hören könnt. Geht es so? Ja, gell? Ja, ich bin eigentlich jetzt fast vorgestellt worden. Vielleicht noch ein paar Sätze für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin jetzt 70 Jahre alt, seit 48 Jahren verheiratet und auch wirklich gerne verheiratet. Und das passt ja auch super zu dem Thema. Ich profitiere unglaublich von meinem Mann und auch seiner Andersartigkeit und seiner Verschiedenartigkeit. Nicht nur vom Temperament her sind wir verschieden, das geht ja uns allen wahrscheinlich so. Und nicht nur vom Charakter, sondern auch, dass Mann und Frau eben verschieden sind. Davon profitiere ich einfach auch in einer ganz großen Weise. Und das wird am Vortrag, werde ich das immer wieder verdeutlichen. Wir haben 4 erwachsene Kinder und einige Enkelkinder. Ich habe Sozialpädagogik studiert mit Schwerpunkt Psychiatrie und habe meinen Beruf dann im Ehrenamt ausgeübt als Familienfrau und Mutter. Und als die Jüngste in den Kindergarten kam, habe ich dann angefangen mit Vorträge halten, Bücher schreiben und Beratungsarbeit. Das sind so die 3 Standpunkte oder Schwerpunkte in meinem Leben, wo ich tätig bin und wo ich auch gerne tätig bin. Ja, und die Bibel ist das beste Psychologiebuch der Welt, das sage ich immer wieder. Und hier kann ich das auch sagen, das kommt immer auf den Kontext an, aber ich sage auch, Christus ist der beste Therapeut der Welt. Auch das gilt. Weil er weiß am allermeisten, wo es uns drückt und wo unser Thema und wo unser Problem ist. Und er weiß am allerbesten, wie uns geholfen werden kann und wie die Seele heil werden kann. Und nichts anderes als das will er doch, dass die Seele heil wird bei ihm. Und dass er in die Tiefen der Wunden hineinkommt und dort mit seiner verändernden und Auferstehungskraft was Neues bewirkt. Und das ist mir so wichtig, das immer wieder auch deutlich zu machen, wie Christus heilen und helfen kann. Und das tut er. Ja, und vielleicht muss er auch an manchen Stellen heilen, wo es ums Thema Männer und Frauen oder ums Thema Ehe geht. Und auch das kann er. Er ist der Erfinder, Christus bzw. Gott ist der Erfinder der Ehe. Und er weiß genau, warum er das so gemacht hat und wie gut das auch für uns ist, wenn wir Ehe in guter Weise gestalten. Männer sind anders, Frauen auch. Oh ja. Ich glaube, da kann jede von euch jetzt zustimmen, wenn ich das so sage. War ja auch mal irgendein bekannter Buchtitel vor vielen Jahren. Und ich mache mal so ein paar einleitende Bemerkungen zu diesem Thema. Ich fange mal mit einem Witz an. Der Witz ist eigentlich inzwischen fast gar nicht mehr witzig oder nicht mehr als Witz verständlich. Aber versetzen Sie sich mal zurück, so 20, 25 Jahre zurück in die Zeit, so um die Jahrtausendwende oder noch ein bisschen früher. Und stellen Sie sich ein Ehepaar vor, das geht da spazieren auf der Straße, die hier vorne, und die beobachten ein anderes Ehepaar und der Mann hält der Frau die Tür auf und hilft ihr beim Einsteigen. Toll, gell? Und die Frau sagt zu dem Mann, hast du das gesehen? Was meint sie? Wie er hilft? Der Mann, er sagt, ja, Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Ich sage, der Witz ist eigentlich jetzt schon fast kein Witz mehr, weil wir haben inzwischen alle Autos mit Zentralverriegelung und Fernbedienung, vermute ich mal. Aber damals war das was ganz Neues und da war es auch richtig, also war total der Knaller, der Witz. Aber was ich damit da ausdrücken möchte, man sieht schon an diesem Comic bzw. an diesem Witz die unterschiedliche Ausrichtung von Mann und Frau. Die Frau war orientiert an der Beziehung, und der Mann war fokussiert auf die Technik. Ja? Und das ist eigentlich ein ganz großes Grundthema bei Mann und Frau. Ich werde es nachher noch ausführen. Und es ist in keinster Weise eine Wertung. Es ist mir ganz, ganz wichtig, das auch den Männern, die unter uns sind, zu sagen, Frauen sind nicht besser als Männer. Und umgekehrt aber auch. Männer sind auch nicht besser als Frauen. Wir sind beide gleichwertig geschaffen von Gott in unserer Unterschiedlichkeit und brauchen einander. Aber das ist eben einer der großen Unterschiede, worauf sind wir eigentlich ausgerichtet. Wir haben vor einigen Jahren einen Erntedankgottesdienst gehabt bei uns in der Kirche und da war der Kindergarten mit dabei in der Gestaltung und die Kinder haben Bilder gemalt für Erntedank, wofür sind wir dankbar? Nicht zeigen. Und ich habe gedacht, oh nein, ist ja irre. Und da habe ich gefragt, ob ich die Bilder fotografieren darf, habe ich dann auch gemacht. Die Mädchen haben einen Regenbogen gemalt, einen Baum, eine Sonne, ein Schaf, nochmal irgendein Tier, weiß nicht genau, was es sein soll, ist ja egal. Die Jungs haben Autos gemalt und Hubschrauber und irgendwas, nochmal ein Auto. Also, ist das verrückt, oder? Wofür sind wir dankbar? Die Mädchen waren auf Beziehungen und auf das Leben, das Lebendige hin orientiert, in dem, was sie da ausgedrückt haben, und die Jungen auf die Technik. Das ist ganz, ganz hochinteressant, dieser Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir merken es auch an anderen Punkten, wenn wir als Ehepaar irgendwo hingehen. Ich habe neulich mal einen Bericht gehört von einem Ehepaar, die waren zu Freunden eingeladen, die hatten ein neues Haus, und am Schluss kam sie, als sie wieder nach Hause waren, hat die Frau zu dem Mann gesagt, hast du das gesehen? Was hat dich besonders beeindruckt? Hast du diese tollen Vorhänge gesehen, die Deko und die Wandfarben, war das nicht super? Der Mann hat gesagt, ja, kann schon sein. Also mich hat viel mehr die Smart Home interessiert, die Technik und, und die Automatik im Licht und so weiter. Und da merken wir einfach, dass wir unterschiedlich orientiert sind. Dieses Thema ist sehr komplex. Ich habe mich mit dem Thema schon sehr, sehr viel beschäftigt und ich habe versucht, dieses Thema so zu komprimieren, dass man es vielleicht an zwei ganz klaren Aussagen festmachen kann. Es gibt zwei große Unterschiede zwischen Mann und Frau. Das eine ist Menschen oder Dinge. Es ist auch keinerlei Wertung dabei. Und das andere ist die Komplexität und die Zielfixierung. Also Frauen sind mehr menschenorientiert und Männer eher sach- oder dingorientiert. Wobei es gibt immer Unterschiede, oder auch gibt es manchmal auch anders. Und Frauen sind in der Regel komplex auf der Welt. Ich werde es nachher alles sehr genau ausführen. Und Männer zielfixiert. Und diese zwei großen Unterschiede von Mann und Frau werde ich dann erläutern an verschiedenen Beispielen. Am Beispiel der Wahrnehmung der Welt. Wie nehmen wir die Welt wahr? Am Beispiel des Umgangs mit dem Körper, am Beispiel mit dem Umgang mit den Gefühlen, und dann im Umgang mit dem, woher beziehen wir unsere Wertigkeit, also wie gehen wir mit Beziehungen um, und dann mit Gesprächen, wie gehen wir mit Gesprächen um. Es sind fünf Bereiche, an denen ich das erklären möchte, die großen Unterschiede von Mann und Frau. Immer mit dem Schlussfolgerungsgedanken oder dem Zielgedanken, wir sind gemeinsam ein tolles Team und wir brauchen uns in dieser Unterschiedlichkeit, die wir in uns entdecken und mit denen wir leben. Und das Ganze war Gottes Idee. Und das finde ich so wichtig, das gleich an den Anfang zu stellen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Note 1. Bei allen anderen Schöpfungstagen heißt es war gut. Und als er Mensch geschaffen wurde, es war sehr gut. Das finde ich toll. Und das Interessante ist ja auch, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind und als Mann und Frau Bild Gottes. Ein Abbild für ihn. Das heißt, so wie wir es Frau sein und so wie wir es Mann sein leben, können wir ein Bild von Gott zeigen in dieser Welt. Und wie wir es miteinander gestalten und wie wir uns ergänzen, zeigt etwas von der guten Idee Gottes für die Ehe. Ehe ist Gottes Idee, damit wir in der Ergänzung miteinander etwas Ganzes werden und ein Bild auf Gott werfen können. Und wenn wir im Frieden miteinander sind in der Ehe, dann zeigen wir immer auch etwas von dieser versöhnenden Kraft Gottes. Wir können in versöhnter Verschiedenheit leben. Und das ist Gottes gute Idee. Wenn ich jetzt von den Unterschieden spreche, könnten vielleicht unter uns einige sein, die sagen, bei mir ist das aber nicht so. Kann gut sein. Es sind statistische Werte, von denen ich jetzt berichte. Und es gibt natürlich immer auch Männer und Frauen, wo es ein bisschen näher beieinander ist, also wo Frauen viel männliche Züge haben. Oft sind die dann verheiratet mit einem Mann, der auch viel weibliche Züge hat. Und manchmal gibt es fast so etwas wie eine Umkehrung. Auch das gibt es, dass eine Frau sehr sachlich orientiert ist und Mathe liebt und die Rechnungen und die Finanzverwaltung zu Hause macht und der Mann sagt, gut, dass sie es macht. Gibt es schon auch, ja. Und es ist ja auch so, dass in einer langjährigen Ehe wir uns aufeinander zuentwickeln und voneinander lernen und auch voneinander profitieren und natürlich manches einfach übernehmen voneinander. Auch das ist gut. Ich gehe jetzt mal direkt rein in die Unterschiede, Unterschiedlichkeit in der Wahrnehmung. Ich habe es vorhin gesagt, Menschen oder Dinge als einer der großen Unterschiede. Jetzt machen wir mal eine Gedankenreise. Stellen Sie sich oder stellt euch mal vor, ihr macht einen Schaufensterbummel mit eurem Mann. Machen Sie das? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Das funktioniert gar nicht, oder? Also da sind die Interessen doch sehr verschieden, glaube ich, oder? Also die Frauen möchten gerne stehen bleiben bei Stoffen, Kleidern, Puppen, vielleicht bei Kosmetik. Und die Männer möchten gerne stehen bleiben bei Fotos, Reisebüro, Computer, die Börsenkurse, die Immobilienausschreibungen. Frauen möchten lieber Schuhe anschauen und Bastelmaterial und Haushaltsgeräte und Männer vielleicht Tracking-Ausrüstung und Autos und Hi-Fi-Geräte und so weiter. Stimmt, oder? Also manche Frauen sagen schon zu mir, ich mache keine Schaufensterbummel mit meinem Mann, das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben so unterschiedliche Interessen, das macht gar keinen Spaß. Also und man kann allein an dem Beispiel schon sehen, ohne es wirklich zu werten, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass bei Frauen die Personen Vorrang vor der Sache haben. Das ist fast überall so. Und man merkt es ja dann auch schon bei kleinen Kindern. Ich habe es immer wieder beobachtet, dass kleine Jungs, wenn die zu uns kommen oder zu Besuch sind, die rennen sofort zu diesen den Knöpfen da und drehen da dran rum und in den Schaltern, die man auch nur ausschalten kann, während die Mädchen sich viel mehr interessieren für Puppen oder für Bilder oder kleine Stofftiere. Das ist nur so ein Beispiel, wie da schon von klein auf die Unterschiede so sind, schon so angelegt sind auch in uns Menschen. Neulich sagte mal ein Mann zu mir, wenn Frauen in Gremien mitarbeiten, dann verändern die Männer ihr Verhalten, weil die Frauen eine ganz andere Perspektive mit reinbringen. Frauen fragen nicht nur, also sowieso witzig, gell? Männer haben ja meistens eine Tischvorlage mit Top, die der Reihe nach abgehandelt werden. Während wenn Frauen sich treffen zu einer Sitzung, dann haben sie meistens keine Vorlage oder nur so ein paar Stichworte. Und dann hat man so das Gefühl, die rühren in so einem Kochtopf umeinander und dann kommt irgendwann auch ein gutes Ergebnis raus. Während Männer das der Reihe nach abhaken. Und wenn Frauen in solchen Sitzungen mit dabei sind, fragen sie oder stellen sie Fragen, die den Männern vielleicht nicht so im Blick sind, weil sie ganz oft fragen, was bedeutet jetzt dieser Beschluss oder diese Entscheidung für die davon betroffenen Menschen? Ja? Während Männer einfach die Struktur stimmt, ist gut, das machen wir so. Das merkt man immer wieder so an Kleinigkeiten, nur ein Beispiel, das mir neulich mal auffallen, es gibt viele, da haben die Müllabfuhr hat die Größe der Mülleimer verändert. Und dann haben die Häuser, die gebaut worden sind für die Mülleimer, nicht mehr gepasst. Da habe ich gedacht, hätten wir mal vorher überlegen müssen, ob das wirklich eine kluge Entscheidung ist, jetzt die Mülleimer so groß zu machen, dass dann die alle jetzt irgendwie überlegen müssen, wie sie jetzt ihre Mülleimer unterbringen. Das ist bloß so nebenbei. Auf jeden Fall ist es so, dass das Lebendige auf Frauen eine ungeheure Faszination ausübt. Frauen lieben es, mit Pflanzen oder mit Blumen umzugehen oder auch einen Saal zu schmücken und dem dann auch einen Charakter zu geben. Und wenn Frauen zum Beispiel eine Veranstaltung vorbereiten, dann überlegen sie ganz schnell auch, wie dekorieren wir das? Das würde jetzt Männern nicht unbedingt in den Sinn kommen. Ich bin ja immer wieder auch bei Männervesper und neulich war ich wieder bei einem und dann stand da auf dem Tisch einfach so ganz viele Flaschen und so, ja. Und dann habe ich so, ich bin ja immer früher da, und habe ich so gesagt, naja, so eine kleine Kerze oder Blume oder so wäre ja jetzt auch noch schön auf dem Tisch. Ach, das stört nur, das ist dann nur im Weg, war dann die Antwort. Das ist interessant, ja, es ist nicht wertend, sondern das ist nicht wichtig für die Männer, während für uns Frauen ist schon sehr wichtig. Wir Frauen fühlen uns hingezogen auch zu menschenorientierten Berufen, wo wir einfach auch in Beziehung sein können, Fürsorge, Pflege, heilen, anderen Gutes tun. Das sind alles so Berufe, die uns Frauen einfach auch gut tun. Und wenn Männer in solchen Berufen tätig sind, dann haben sie oft sehr viel auch weibliche Anteile, gerade so Therapeuten oder Pädagogen oder Sozialarbeiter oder Pfarrer, die haben oft sehr viel auch weibliche Anteile. Gehen wir mal weiter zu den Körpererfahrungen. Körperbeziehung. Auch daran merkt man das sehr deutlich, dass da ein großer Unterschied ist. Wir Frauen sind ja von unserem ganzen Körper her sozusagen nach innen ausgerichtet. Bis hin zu den Geschlechtsmerkmalen. Geschlechtsakt, Zeugung, das Heranwachsen eines Kindes findet in uns statt. Für einen Mann ist das außerhalb von ihm. Das ist übrigens ein Grund auch, warum Männer jetzt sexuelle Untreue nicht so schlimm finden. Also jetzt nicht jeder Mann sagt das, aber manche Männer sagen, ach, das war jetzt halt irgendwas, das hat mit dir gar nichts zu tun, das war einfach war halt so eine Sache geschehen. So. Aber für eine Frau ist die sexuelle Untreue was ganz Schlimmes, weil der Sexualakt findet in ihr statt. Und das ist ihr Innerstes sozusagen, auch ihr innerstes Empfinden. Und deswegen geht sie mit sowas ganz anders um. Frauen haben einen Zyklus, sie haben auch dann oft Schmerzen, das ist mit das Gebären und das Stillen, das ist eine anstrengende Sache. Und deswegen sind wir Frauen mit dem Leben einfach viel intensiver verbunden. Man könnte es auch so sagen, ich habe da noch so einen kleinen Witz dabei, das zeige ich noch geschwind. Diese Mann und Frau beim Frühstückstisch, die Frau sagt, ich war heute beim Zahnarzt und der Mann sagt, der Dollar ist schon wieder gefallen. Also das interessiert ihn gar nicht, was mit dem Körper der Frau ist. Die Frau ist sozusagen mit ihrem ganzen Wesen Körper und der Mann hat einen Körper. Ich glaube, damit kann man es ziemlich treffend ausdrücken. Wir sind ganz stark von unserem Körper auch abhängig. Natürlich auch Hormone und Zyklus, und das ist anders wie bei Männern. Und es sind oft auch Stimmungsschwankungen unterworfen. Wir sind Körper. Und der Mann hat einen Körper. Und der muss halt, wenn er nicht funktioniert, muss er halt repariert werden. Deswegen gehen Männer auch nicht so gern zum Arzt, sondern nur, wenn es unbedingt nötig ist. Also bei nur ein Viertel aller Männer gehen zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. Bei Frauen ist es immerhin die Hälfte. Es ist auch keine Abwertung, aber es ist einfach so eine Erfahrung, dass wir da unterschiedlich damit umgehen, als Männer und als Frauen. Auch bei den Gefühlen merken wir das. Gefühle, da zeige ich jetzt mal ein Bild. Wir haben im Gehirn, also wir haben zwei Hirnhälften, das wissen wir ja alle, gell? Und wir haben eine rechte und eine linke Hirnhälfte. Wenn man jetzt Frauen oder Männer jeweils in einen emotionalen Zustand versetzt und das dann im Gehirnscan sieht, dann sieht man, dass bei Frauen die Gefühlsregungen über das ganze Gehirn verteilt sind. Und bei Männern sind es so zwei Bereiche, wo die dann aktiv sind. Das sage ich uns ja eigentlich nichts Neues, oder? Aber interessanterweise ist, dass man es neurologisch abbilden kann. Wir Frauen, wenn wir was fühlen oder spüren, dann sind wir einfach ganz und gar in unserem Gefühl drin und kommen da ganz schlecht raus. Und Männer können das wegsperren. Erleben wir ja oft, dass man sagt, ach ja, ärgert mich jetzt, sperre es weg, vielleicht denke ich heute Abend noch drüber nach. Das liegt an dem sogenannten Corpus callosum. Also das sieht man nochmal die rechte, linke Gehirnhälfte. Es gibt zwischen diesen beiden Hirnhälften einen Verbindungsstrang. Das ist das Corpus callosum. Und dieser Verbindungsstrang, der ist bei Frauen viel, viel stärker verschaltet, also 40% mehr verschaltet als bei Männern. Das bedeutet auch, dass Frauen viel schneller zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte hin und her schalten können und dass sie zum Beispiel auch bei rechts und links manchmal ein Problem haben. Ja, also wenn ich eine Wegbeschreibung von einer Frau kriege und sie sagt rechts, dann denke ich, mal gucken, ob es wirklich stimmt, ob es nicht links ist. Das ist tatsächlich so. Und man merkt es auch daran, wenn es zum Beispiel eine Schädigung der linken Hemisphäre gibt, durch einen Unfall oder so, dann erholen Frauen sich schneller davon als Männer. Weil dieses Corpus callosum, dieser Verbindungsstrang, das dann schafft, dass die Verbindungen neu geschaltet werden, viel besser als bei Männern das dann der Fall sein kann. Und man sieht, dass wir Frauen auch oft einen viel direkteren Zugang zu unseren Intuitionen haben und dass die Gefühle wir einfach nicht so wegsperren oder wegschalten können. Das ist auch was, wo Männer oft Mühe damit haben, dass Frauen so ein emotionales Gedächtnis haben. Also das ist so, dass wenn irgendeine Situation kommt, wo ich schon mal so was Ähnliches erlebt habe als Frau, dass ich dann das Gleiche wieder fühle wie damals. Man könnte ja sagen, es ist wie so ein Pop-up. die Gefühle sind wie so Pop-up-Fenster im PC, die dann so hochkommen und dann sind sie da und dann kann ich erstmal gar nicht richtig damit umgehen, sondern sie beherrschen mich dann. Das verstehen Männer dann oft gar nicht. Warum ist jetzt die Frau hier so ausgerastet oder so lustlos oder so verletzt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann sagt die Frau, schon wieder oder immer machst du oder hast du immer das Gleiche. Dabei ist die Situation wirklich eine ganz andere gewesen, aber das Gefühl war das Gleiche. Und deswegen kommt dann eine Frau zu dieser Aussage, schon wieder oder immer oder mal wieder machst du das. Weil sie so von diesen Gefühlen dann beherrscht ist. Das ist ein Grund, warum Männer den Frauen in Gesprächen oft Unsachlichkeit vorwerfen. Und warum Frauen manchen Botschaften von ihren Gefühlen her mehr Bedeutung zumessen als Männer. Also das ist ein großes Thema zwischen Mann und Frau und es ist gut, wenn man es einfach weiß, auch woher das kommt, dass wir da so unterschiedlich damit umgehen. Wir können da auch voneinander lernen. Also es ist ja manchmal auch gut, wenn man sagen kann, ich lasse es jetzt mal eine Weile ruhen und beschäftige mich später nochmal damit. Also ich finde das manchmal auch ganz hilfreich. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt, wo diese Unterschiedlichkeit von Mann und Frau deutlich werden. Woher nehmen wir eigentlich unsere Wertigkeit? Von Beziehungen oder von Erfolg? Man kann es grundsätzlich so sagen, dass Männer ihren Wert eher herleiten von ihrer Kompetenz, von ihrem Erfolg, von ihren Fähigkeiten. Und ich habe da nochmal so einen netten Witz, den zeige ich Ihnen oder euch. Das ist jetzt aus Australien, deswegen ist das halt ein Auto mit Rechtssteuer. Da ist eine Familie unterwegs und die Kinder halten ein Plakat aus dem Fenster: Hilfe, wir haben uns verfahren, aber unser Papa will nicht anhalten und nach dem Weg fragen. Es gibt immer einen Lacher, weil das Thema... Das kennen viele, wobei inzwischen haben ja viele Navis. Die Navis kann man ja schon fragen, aber Menschen fragen, nee, lieber nicht. Und dann fahre ich lieber 3 Kurven mehr und komme selber zum Ziel, als dass ich jemanden frage und meine Hilfsbedürftigkeit ausdrücke. Während Frauen damit überhaupt kein Problem haben, also meistens nach dem Weg zu fragen, weil sie den Wert von Beziehungen einfach auch schätzen und Frauen leiten ihren persönlichen Wert viel mehr von den Beziehungen ab, als von dem, was sie an Kompetenzen oder Fähigkeiten oder Folgen haben. Und das kann man schon ganz früh bei kleinen Kindern feststellen, diese unterschiedliche Gewichtung. Die größte Drohung, die Mädchen aussprechen können, heißt: dann bin ich nicht mehr deine Freundin. Stimmt's? Genau. Und auf Jungschar-Freizeiten haben Mitarbeiter oft viel zu tun, die dauernden Beziehungen zwischen den Mädels da so zu klären, weil die einen verstritten, dann sind es die anderen und dann ist wieder eine ausgeschlossen und muss die wieder reinkommen. So. Während Jungen, die tragen ihren Streit ganz geschwind heftig und auch körperlich aus und haben dann vielleicht auch Blessuren, aber dann sind sie beste Freunde. Das sieht man auch bei Politikern manchmal so, auch bei erwachsenen Männern ist es oft so. Aber bei Frauen spielen die Beziehungen eine ganz andere Rolle wie bei Männern. Bei Frauen hängt der Wert an der Frau hängt ab von den Beziehungen, die sie hat. Deswegen ist auch die Sitzordnung in der Schule für Mädchen so ein wichtiges Thema. Und die Männer haben viel eher so, lernen ihren Wert viel mehr her aus dem, wo sie etwas reparieren können, wo sie ein Spielzeug reparieren können oder einen Tisch reparieren können oder eine heruntergewirtschaftete Organisation oder ein Konzern oder eine Institution wieder in Ordnung bringen können. Das ist das, was Männern ein Gefühl von Wertigkeit gibt. Und deswegen ist es auch so, dass es der Ruhestand für viele Männer eine richtige Lebenskrise ist. Für Frauen kann das auch schwierig sein, aber für Männer ist es so das Gefühl, meine ganze Wertigkeitserfahrung ist jetzt den Bach runter. Ich weiß, ich habe keinen Erfolg mehr, ich habe keine Kompetenz mehr, ich habe nicht mehr das Sagen, ich kann keine Entscheidungen mehr treffen. Und deswegen versuchen sie das dann natürlich oft auch zu Hause wieder irgendwie herzustellen im Ruhestand, dass sie dann meinen, sie könnten jetzt mal die Küche der Frau richtig organisieren oder so oder mal erklären, wie man eine Spülmaschine richtig einräumt und so weiter. Ja, ja. Also Beziehungen sind für Frauen sehr, sehr wichtig. gucken. Ich habe hier nochmal so einen kleinen Comic. Da sind zwei Ehepaare im Gespräch miteinander und der Mann sagt, wir haben gerade eine Lebenskrise und die Frau sagt, angefangen hat es vor 10 Jahren. Das heißt, Frauen merken es viel schneller auch, wenn in Beziehungen was nicht in Ordnung ist oder was nicht stimmt. Und meistens sind es auch die Frauen, die Männer darauf aufmerksam machen, dass man vielleicht mal irgendwas tun müsste für die Ehe, mal irgendwie vielleicht auch Hilfe suchen sollte. Wobei das für einen Mann natürlich ein ganz schlimmer Gedanke ist, dass er Hilfe braucht für eine Ehe, weil er meint in aller Regel, dass er es da selber ganz gut hinkriegt. Und wenn Männer noch sagen, bei uns ist alles in Ordnung, kann es sein, dass manche Frau schon an Scheidung denkt. Und Männer merken das oft gar nicht. Interessanterweise werden 2/3 aller Scheidungen von Frauen eingereicht, weil Frauen viel mehr eher spüren, wenn was nicht stimmt und auch mehr darunter leiden. Deswegen, Frauen fühlen sich zu Hause, wenn sie gesehen sind, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, und gehe nochmal zurück, Entschuldigung, wenn sie Heimat haben in Beziehungen. Kann natürlich ganz genau auch die Ehe sein, aber auch Freundschaften sind was ganz, ganz Wichtiges. Ich mache noch ein Beispiel. Wenn man sie fragen würde, wo sie sich zu Hause fühlen, dann würden Frauen sagen, wenn ich Menschen gefunden habe, denen ich vertrauen kann und mich mit denen treffen kann oder mit denen ich mich austauschen kann. Ein Mann würde sagen, zu Hause bin ich da, wo ich eine Aufgabe habe und wo ich meine Kompetenz zeigen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe früher viele Pfarrfrauen immer auch begleitet. Pfarrfrauen haben ja auch oft das Thema, dass sie immer wieder umziehen müssen mit der ganzen Familie, also die ganze Familie. Und bei einem dieser Umzüge kam eine Frau zu mir und ich hatte ein paar Wochen vorher bei den Pfarrfrauen genau dieses Thema Männer, Frauen, habe einfach ganz vieles erklärt von den Unterschieden von Mann und Frau. Und dann kam eine Pfarrfrau zu mir, die war gerade mitten im Umzug und hat mir Folgendes erzählt. Ach, Frau Mark, ich muss so oft an unser Gespräch denken. Wir sind jetzt gerade mitten im Umzug und jetzt habe ich neulich zu meinem Mann gesagt, ach, es fällt mir so schwer, diese ganzen Beziehungen zu lassen und an dem neuen Ort neu anzufangen, alles wieder aufzubauen, neue Menschen zu finden, denen man vertrauen kann und einen neuen Arzt und vielleicht, wo man einkaufen kann, wo die Kinder zur Schule gehen. Ich finde es so schwer. Darauf hat mein Mann, sagte die Frau zu mir, geantwortet, ach, das ist doch nicht so schlimm, die Aufgabe bleibt doch die gleiche. Ja? Also für ihn war es nicht schlimm. Er hat gesagt, ich habe die gleiche Aufgabe, bloß halt mit anderen Menschen, ja, ist ja egal. Und die Frau hat gesagt, für mich ist es ganz schlimm, weil die Menschen, die mir hier wichtig sind, die muss ich loslassen und wieder neue Beziehungen finden. Das ist ein ganz typisches Beispiel dafür, wo Frauen und Männer ihre Wertigkeit herbeziehen. Man sieht es übrigens auch daran, dass in Gemeinden es meistens Frauenkreise gibt und Frauentreffs, aber Männerkreise gibt es wenig oder gar nicht. Aber das heißt, es ist auch nicht eine Abwertung, jetzt, wenn ich das sage, sondern es ist ein anderes Bedürfnis bei den Männern. Die haben dieses Bedürfnis nicht so wie die Frauen. Und meistens wollen ja auch Frauen mehr Nähe als Männer. Auch das zeigt diese Wertigkeit, die davon abhängt, wie man nah an Menschen sein kann. Und das ist auch mit ein Grund, warum Frauen oft die Frage an einen Mann stellen, liebst du mich noch? Vielleicht fragen sie auch gar nicht mehr. Aber am Anfang fragt man das vielleicht schon oft, liebst du mich noch? Und der Mann, also die Frau wünscht sich, dass der Mann sagt, na klar, und wie? Der Mann erlebt so eine Frage als Infragestellung seiner Kompetenz, fühlt sich angegriffen. Die Frage an sich stellt ihn in Frage. Also ein Mann fühlt sich eher kompetent, wenn er einen Rat geben kann oder eine Reparatur, die er ausführen kann, eine Lösung, die er anbieten kann, eine Strategie, die er entwickeln kann. Das macht ihn wertvoll. Und es ist einfach gut, wenn wir das wissen, dass das unterschiedlich ist. Und es ist keine Wertung und es ist auch keine Abwertung, wenn wir da einfach unterschiedlich unterwegs sind. Aber es kann uns helfen im Umgang miteinander, wenn wir das dann besser einordnen können. Also Menschen oder Dinge, das war das eine große Thema. Das zweite große Thema, Komplexität und Zielfixierung. Auch da wieder einige Beispiele. Man spricht in der Psychologie von dem Panoramablick der Frau und vom Tunnelblick des Mannes. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, ich erkläre es gleich ausführlich. Ein Mann ist auf ein Ziel hin fixiert und sieht dieses Ziel und blendet alles andere drumherum aus, deswegen Tunnelblick, also ist nicht negativ gemeint. Die Frau dagegen hat einen Panoramablick, sieht ein ganz, ganz weites Feld, sieht die Details unterwegs, die auch zu Stolpersteinen werden könnten. Und das ist genau das, wie wir auch als Mann und Frau in dieser Welt unterwegs sind. Ich mache gleich noch viele Beispiele dazu. Auch das Sichtfeld der Frau, ich glaube, ich habe das hier auch mit drauf, ja. Auch das Sichtfeld der Frau ist anders als das des Mannes. Und das kann mit ein Grund sogar dafür sein, dass wir es so unterschiedlich empfinden. Ein Mann, also das ist jetzt ein bisschen arg extrem dargestellt, aber ein Mann sieht meistens nur so einen Ausschnitt, vielleicht würde ich sagen von vielleicht 90 Grad, wenn er gerade ausschaut. Aber eine Frau, die sieht bestimmt, ja vielleicht 120 Grad, ja doch 120 Grad vielleicht schon, 180 nicht, aber 120 Grad sieht sie wahrscheinlich schon. Wenn ich hier gerade ausschaue, sehe ich hier jemanden sitzen und sehe da dieses technische Gerät stehen. Und das bedeutet, das wirkt sich natürlich auch aus auf unser ganzes Empfinden der Welt, dass wir einen anderen Blick haben. Männer gelangen durch diesen Tunnelblick oder Zielblick schneller zum Ziel, während die Frauen noch mit den Störfaktoren unterwegs beschäftigt sind. Und deswegen übersehen Männer oft auch Dinge, die die Frau sich in den Weg gestellt hat, um sie mitzunehmen. Komplex unterwegs, ich nehme das mit unterwegs. Und der Mann sagt, jetzt bin ich doch gestolpert über diesen Wäschekorb, ja, so. Oder den Mülleimer. Und wenn das so ist, dass ihr Mann oder euer Mann über den Mülleimer stolpert oder sich darüber ärgert, dass der im Weg steht, ist es kein böser Wille, sondern er hat diesen zielorientierten Blick, da will er hin und das andere muss er ausblenden, sonst kommt er nicht schnell ans Ziel. Während die Frau sagt, ich kann das mitnehmen und mit unterwegs kann ich das und das und das auch noch machen, das natürlich irgendwann auch mal zum Problem werden kann, das komme ich gleich drauf. Aber das ist diese Orientierung auf eine Richtung und auf ein Ziel, das ist natürlich auch gut. Er wird dann auch schneller fertig. Natürlich muss er manchmal zweimal laufen, weil er zweimal das Ziel in einer ähnlichen Richtung hat. Dann wäre geschickt, er wird es miteinander machen. Aber das ist die unterschiedliche Art der Wahrnehmung. Wenn Sie mal ein Experiment machen, wenn Sie einen Mann ansprechen, der mit etwas beschäftigt ist, was macht er? Er unterbricht seine Tätigkeit und spricht mit Ihnen. Oder er spricht gar nicht mit Ihnen und macht weiter. Kann auch sein. Wenn Sie eine Frau fragen, dann wird sie ihre Tätigkeit fortsetzen und nebenher mit Ihnen reden. Ich habe das irgendwann mal begriffen und habe dann mir vorgenommen, dass wenn ich beim Arzt bin, habe ich schon ein paar Mal erlebt, wenn ich beim Arzt bin und wenn es ein Mann ist, der mich untersucht, dann schweige ich und frage hinterher erst. Wenn ich bei einer Frau bin, dann kann ich mich nebenher mit der unterhalten über das, was mich so beschäftigt. Und die macht dann trotzdem weiter mit der Untersuchung. Also die meisten, es gibt immer auch Ausnahmen. Und das ist das Interessante, dass wir da einfach, also Männer sind da oft auch überfordert. Ich meine, das ist auch nicht negativ, manche Sachen gleichzeitig zu machen, während Frauen das besser können. Das liegt mit an der Gehirnstruktur, das liegt mit an dem Corpus callosum, diese Verbindung von rechts und links, dass wir vieles verbinden und verschalten können. Ich zeige Ihnen mal hier meine Bügelfrau, meine Multifunktionsfrau ist das. Sie kocht, sie bügelt, sie hat den Fernseher an, hat ein Kleinkind und vielleicht macht sie nebenher dann auch noch irgendwas anderes. Das ist typisch Frau, dass wir ganz vieles gleichzeitig miteinander machen. Und gerade auch in Sitzungen ist es ganz häufig so, ich habe es vorhin schon geschwind erwähnt, dass Männer streng nach Tagesordnung vorgehen, während Frauen alles in einen Topf werfen und nachher kommt auch ein super Ergebnis raus. Männer können die Details schneller vernachlässigen, aber manchmal ist es wichtig, die Details auch zu sehen. Und gerade das ist auch ein Streitpunkt oft in Ehegesprächen, dass die Frau dann sagt, ja, aber da muss man doch das und das beachten oder da muss man auf das und das achten. Und der Mann sagt, das ist jetzt völlig unwichtig, das stört jetzt und das könnte sich aber, sagt die Frau, zum Problem entwickeln, wenn wir da nicht auch drauf achten. Das hat mit dem Panoramablick der Frau zu sehen, die Stolpersteine unterwegs sieht und der Mann, der dann eben nur das Ziel sieht. Und gerade diese Unterschiedlichkeit, die ist auf Ergänzung hin angelegt. Und es ist so gut, wenn wir da voneinander lernen und wenn wir voneinander profitieren. Jetzt machen wir einen weiteren Punkt, die Gespräche, Gesprächsgestaltung. Stellt euch vor, ihr kommt in ein Haus und werdet unsichtbar und könntet von Raum zu Raum gehen. In einem Raum sitzen die Männer an einem Tisch und unterhalten sich. Und das kann sein, dass die vielleicht unterhalten sich über Beruf, über Politik, über Karriere, über Hobby, über Finanzen natürlich. Vielleicht kommt auch Sexualität vor oder auch ein paar Witze. Vielleicht ein paar Statements, die man abgeht. Vielleicht werden Pläne geschmiedet oder eine Hilfsorganisation initiiert oder einen Verein gegründet. Im anderen Raum sind lauter Frauen, die sitzen nicht an einem Tisch. Die sitzen auf einer Sitzgruppe und die reden auch weniger über Sachthemen, sondern über persönliche Themen, Eindrücke, über Beziehungen, das menschliche Miteinander, über Situationen der Kinder, des Ehemanns. Und die Frauen versuchen sich einzufühlen in die Gesprächspartnerin und versuchen, die werden auch schnell, also sind unfertig in ihren Aussagen, assoziativ, unterbrechen sie auch ständig. Das ist ein typisches Thema von Frauen, sich zu unterbrechen. Und auch die äußeren Umstände, Frauen suchen mehr Nähe im Gespräch als Männer. Deborah Tennen ist eine amerikanische Soziolinguistin, die hat festgestellt, dass Frauen immer näher beieinander sitzen und einander versuchen, einander direkt anzuschauen beim Gespräch, in die Augen zu sehen, vielleicht sich auch zu berühren, während Jungs eher so sitzen, dass sie parallel sind nebeneinander, sich weniger anschauen, mehr in eine Richtung schauen und auch den direkten Blickkontakt oft vermeiden. Ich habe eine Tochter, die hat, ich habe ein Buch geschrieben zu dem Thema, ist inzwischen zwar leider vergriffen, aber ich sage nachher trotzdem noch was dazu. Und da habe ich das beschrieben, diese Unterschiede in der Gesprächsführung. Und dann hat sie gesagt, sie musste so lachen, als sie dieses Kapitel gelesen hat. Sie hat damals Jungscharen geleitet, eine Mädchenjungschar und eine Jungensjungschar. Und sie hat gesagt, Mama, wenn ich in den Raum komme von den Jungscharen und ich komme zu der jungen Mannschaft, jungen Jungschar, dann sitzen die alle so nebeneinander in einer Reihe an der Wand. Wenn ich zu der Mädchen reinkomme in den Raum, dann sind die alle wie so ein Knäuel in der Mitte. Und das ist genau das, was die Deborah Tennen beschreibt, dass Frauen auch in der Körperhaltung sich anders verhalten bei Gesprächen als Männer. Und diese Nähe, die Frauen dann oft auch brauchen im Gespräch, das sieht man übrigens auch daran, das ist mir irgendwann mal aufgefallen bei meinen Vorträgen schon ganz früh, dass bei manchen Stichworten die Frauen plötzlich Nebengespräche anfangen an den Tischen. Ich habe immer gedacht, wie unhöflich und warum hören die jetzt nicht zu und so. Inzwischen weiß ich, dass das ein Ausdruck von innerster Beteiligung ist und das muss jetzt sofort raus, wenn ich jetzt da... Und deswegen kann ich inzwischen das auch akzeptieren, also wenn jetzt jemand dauernd redet, finde ich es natürlich auch nicht gut, aber wenn man so geschwind seiner Nachbarin da unbedingt was dazu sagen will, dann denke ich, ja super, du hast den Nerv getroffen. Das ist genau das, was die Frauen auch berührt. Ja, und dann sieht man natürlich bei den Gesprächen auch im Stil Unterschiede. Die Frauen drücken eher Anteilnahme und Nähe und Zustimmung aus und Männer brauchen mehr so die Sachlichkeit. Also Erzählen ist für Frauen Ausdruck von Verbundenheit und Interesse und für einen Mann ist es eher der Informationsaustausch. Und das gibt natürlich in Ehen oft auch ein Problem. Das ist jetzt ein sehr, ich mache die gleich wieder weg. Die Frau sagt, ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet. Das Sprachzentrum ist bei Frauen stärker ausgeprägt. Das ist wissenschaftlich erwiesen und auch die mehr Verbindungen zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte und das schnellere Hin- und Herschalten macht natürlich auch die Sprachfähigkeit aus. Und deswegen formulieren Frauen auch ganzheitlicher und anders und sprunghafter als Männer. Ich mache es jetzt wieder weg, weil es nicht so schön ist. Der Eheberater Walter Tropisch hat mal ein sehr interessantes Bild für die Unterschiedlichkeit, gerade auch in den Gesprächen von Mann und Frau, gewählt. Der hat gesagt, wenn man Männer und Frauen mit einem Möbelstück vergleichen würde, dann wären die Männer wie eine Kommode. Denn mit vielen Schubladen, die kann man öffnen und schließen, eine Schublade für den Beruf, eine fürs Hobby, eine für die Sexualität, eine für den Urlaub, eine für die Familie, immer schön auf und zu, aber immer eins nach dem anderen und nicht alles gleichzeitig. Die Frauen dagegen sind wie ein Kleiderschrank. Wenn man den öffnet, dann kommt einem alles auf einmal entgegen. Und das stimmt. So führen Frauen oft Gespräche. Und das ist das auch, wo Männer oft drunter leiden, wenn sie mit ihrer Frau reden. Da haben sie so das Gefühl, jetzt springt sie von einem zum anderen und sagt, können wir nicht mal bei dem einen Thema bitte bleiben? Die Männer wollen dann gerne, dass die Frau eben das sortiert, hervorbringt und dann wieder zurückräumt. Und das Interessante ist aber, dass es für eine Frau nicht geht. Also für einen Mann ist ein Gespräch ein Mittel zum Zweck der Klärung. Für eine Frau ist es das Gespräch der Weg zur Klärung. Also dieser Satz, erst denken, dann reden, das ist ein typisch männlicher Satz. Denn Frauen können das nicht. Die Frauen denken, reden und reden denkend. Ist so. Wir denken im Gespräch. Und es ist gut, wenn Männer das auch wissen, dass Frauen das Gespräch zur Klärung ihrer Probleme brauchen. Männer machen es ja gerne so, dass sie in Ruhe darüber nachdenken. Der John Gray hat von der Höhle gesprochen, in die sie Männer ganz zurück sind. Dann denken sie nach, finden sie so eine Lösung. Und wenn sie die Lösung gefunden haben, dann kommen sie zum Gespräch mit der Frau und teilen die Lösung mit. Aber eine Frau braucht das Gespräch, um die Lösung zu finden. Das geht nicht bei einer Frau. Und deswegen ist ein großer Fehler, den man machen kann, oder zwei Fehler, die Frauen machen, können den Fehler machen, dass sie den Männern den Rückzug nicht zugestehen und gleich mit ihm reden wollen. Warum ziehst du dich jetzt zurück? Es ist kein Angriff auf uns als Frauen, sondern manchmal braucht der Mann einfach den Raum, wo er sich sortieren kann und eine Lösung finden kann. Aber umgekehrt ist der Fehler, den Männer dann oft machen, dass sie denken, sie müssen jetzt gefragt, der Frau die Lösung anzubieten. Das hilft einer Frau gar nicht. Es reicht, wenn er einfach zuhört und dann vielleicht mal fragt, kann ich dir irgendwie helfen oder so, oder gäbe es was, was dir helfen würde. Das ist dann schon mal super, aber nicht, dass die Frau so sagt, mach's doch so oder mach's doch so, dann hast du das Problem nicht mehr. Weil die Frau braucht das Gespräch, um sich zu sortieren, aber auch, um sich wertgeschätzt zu fühlen, gesehen zu wissen. Und deswegen ist es gut, wenn Nachfragen oder Rückfragen, das sind okay, aber nicht Lösungen oder Strategien, die ihr dann angeboten werden. Und ein weiterer Punkt, der oft zu Missverständnissen führt, ist, dass die Frauen zum Dramatisieren und zum Übertreiben und zum Verallgemeinern neigen. Schon wieder und immer und noch nie. Klar, das Corpus Callosum macht es, dass wir so Verbindungsstränge finden, wo das schon wieder mal so war oder schon mal so war oder ja, immer wieder mal schon so war. Das sind die Pop-Ups, die da so hochkommen. Aber das ist trotzdem falsch, wenn man es sachlich anschaut. Wenn wir den Mann dann zum Vorwurf nehmen. Ein Mann nimmt solche Aussagen, also Sachaussage, sehr wörtlich. Er hört es auf der Sachebene und die Frau meint eher die indirekte dahinterstehende Botschaft, hör mir zu oder nimm mich wahr oder schätze mich wert. Und der Mann hört die Sachaussage und fühlt sich angegriffen und fühlt sich verletzt. Und Frauen, die hören ja dann auch viel mehr auf der Beziehungsebene als auf der Sachaussage, also auf Sachebene. Und nehmen vielmehr die Gesamtatmosphäre auf oder auch das, was ein Mann an Stimmung mitbringt, sie hören sich viel mehr als die Sachaussage. Also wenn ein Mann sagt, oder wenn ein Mann nach Hause kommt und zu seiner Frau sagt, bringst du mir ein Bier, und sie spürt, wie er erschöpft und kaputt daherkommt, denkt sie, glaubst du, er würde einen Tee haben oder einen Joghurt oder so. Also Frauen hören nicht so sehr die Sachaussage, vielmehr so die Gesamtatmosphäre und das, was auf der Beziehungsebene so rüberkommt, und Männer eben nur die Sachaussage. Und es ist gut, wenn wir das wissen voneinander und wenn wir auch da aufeinander eingehen und dass wir uns da lernen, auch immer wieder wertzuschätzen. Wie gehen wir jetzt damit um? Zunächst mal, Mann und Frau miteinander sind ein starkes Team. Wir sind verschieden, ja, aber das ist doch super, dass wir verschieden sind. Und wenn wir da lernen, miteinander umzugehen, dann ist es doch eine ganz tolle Sache. Es ist wichtig, dass wir nicht werten, dass wir nicht sagen, Männer sind schlechter oder besser oder Frauen sind schlechter oder besser, sondern wir sind beide gleichwertig von Gott geschaffen in unserer Unterschiedlichkeit und wir brauchen uns in unserer Verschiedenartigkeit. Wir sollten nicht so stolz sein, zu meinen, wir könnten es alles auf unsere weibliche Art und Weise bewältigen oder die männliche Art. Wir brauchen uns in unserer Unterschiedlichkeit. Wir brauchen die Sachlichkeit und Klarheit, aber auch die Emotionalität. Wir brauchen die Durchsetzungsbereitschaft und die Flexibilität. Wir brauchen den Blick aufs Ganze und die Offenheit für die Details. Wir brauchen die Hochleistungsfähigkeit und die Bedachtsamkeit, Kampfbereitschaft und sensible Zuwendung. Wir brauchen alle diese unterschiedlichen Wesensarten und Angehensweisen der Welt, um uns zu ergänzen und miteinander ein starkes Team zu sein. Nicht gegeneinander, sondern miteinander kämpfen und sich freuen, dass wir miteinander die Welt gestalten können. Wir brauchen einander in unserer Unterschiedlichkeit und wir können lernen voneinander. Und wir können auch dankbar sein für diese Unterschiedlichkeit. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass für meinen Mann, aber auch für die Männer in unserer Gemeinde, die einfach die Sachen anders angehen als wir Frauen. Und da staune ich immer wieder, wenn man einen Raum umräumt, wie anders die Männer das machen, wie die Frauen, aber es ist auch gut und manchmal sogar besser. Also da kann man sich einfach darüber freuen, über diese unterschiedliche Art, das Leben zu gestalten. Und dann ist es ganz auch wichtig, dass wir nicht verändern wollen. Das ist Gift für jede Ehe, wenn eine Frau meint, sie müsse ihren Mann ändern. Oder umgekehrt, man möchte den Mann die Frau ändern. Es gibt eine ganz arg schöne Geschichte, ganz, ganz kurze Geschichte dazu, die ich gerne immer wieder erzähle, von Robert de Mello über die Änderung. Ein Mann erzählt es, meine Freunde sagten seit Jahren zu mir, ich solle mich ändern. Und meine Frau nickte dazu, klar. Und jeder sagte mir immer wieder, ich solle mich ändern. Und ich pflichtete bei und ich wollte mich ja auch ändern. Aber ich brachte es einfach nicht fertig, so sehr ich mich auch darum bemühte. Dann sagte eines Tages meine Frau zu mir, weißt du was, ändere dich nicht. Bleib, wie du bist. Es ist egal, ob du dich änderst oder nicht. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich liebe dich so, wie du bist. So ist es nun einmal. Diese Worte klangen wie Musik in meinen Ohren. Ändere dich nicht, ändere dich nicht. Ich liebe dich. Und ich entspannte mich. Und ich wurde lebendig. Und Wunder über Wunder, ich änderte mich. Jetzt weiß ich, dass ich mich nicht wirklich ändern konnte, bis ich jemand fand, der mich liebte, egal ob ich mich nun änderte oder nicht. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, den anderen so anzunehmen, wie er ist oder sie ist und zu sagen, ich sehe dich als von Gott geliebten Menschen mit Würde und Wert und ich habe nicht das Recht, an dir rumzumachen, sich zu ändern. Und das verändert. Und das ist schön, wenn wir das wissen. Ich erzähle die Geschichte ab und zu bei Frauenfrühstücken und manchmal ist mir schon passiert, dass eine Frau Jahre oder Monate später auf mich zukam und sagt, diese Geschichte hat unsere Ehe gerettet. Also das ist einfach schön, wenn man das dann so hört. Nicht verändern wollen, aus der Versöhnung und aus der Vergebung leben, darum geht es. Wir werden natürlich immer wieder auch schuldig aneinander, gar keine Frage. Wir sind ja keine Perfekten und wir sind manchmal zu schnell in unserem Reden oder unserem Urteil. Aber wir dürfen miteinander neu anfangen. Wir dürfen einander um Vergebung bitten und wir dürfen Christus um Vergebung bitten. Und er ist der Versöhner, der alles heil machen kann, was noch kaputt ist. Und das kann er und das will er. Man kann auch nochmal neu heiraten. Wir haben immer wieder auch Ehepaare, die am Ende sind mit ihrer Ehe und die dann auch Beratung brauchen und einen Anspruch nehmen. Und manchmal ist es so, dass wir dann mit den Paaren in die Kirche gehen und wir nochmal Hochzeit feiern. Dass sie sich nochmal neu versprechen vor Christus. Und das ist was Schönes. Nochmal neu Ja sagen zum anderen vor Christus. Er kann Unterschiede verbinden und er kann Verletzungen heilen und er will es. Und dann dürfen wir uns auch immer wieder neu füreinander entscheiden. Jeden Tag neu kann man das. Ja, du bist der Mensch, der mir von Gott gegeben ist. An dir kann ich lernen und von dir darf ich auch profitieren. Und wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mich liebt, so möchte ich dich lieben. Auch wenn wir vielleicht keine Liebe mehr empfinden für den Ehepartner. Aber Gott ist es, der uns die Liebe schenken kann für den Ehepartner. Das ist eines der Gebete, die Gott garantiert erhört. Wenn ich bitte, schenk mir neue Liebe für meinen Ehepartner. Ich habe sie nicht mehr. Schenk sie du mir. Er wird es tun. Wenn wir uns öffnen für die Liebe, die von Gott kommt, die er uns schenkt, damit sie durch uns hindurch fließt zum Ehepartner. Das funktioniert. Wir müssen es nicht aus uns heraus produzieren, sondern dürfen es uns schenken lassen von Gott, der allmächtigen Kraft der Liebe. Und weil Gott die Ehe erfunden hat, weil Ehe seine Erfindung ist, genau deswegen sind sie auch so gefährdet und deswegen ist es so wichtig, dass sie auch immer wieder heil werden in seiner Gegenwart. Ich möchte abschließen mit nochmal einen kleinen Witz. Adam und Eva im Paradies. Die Eva stellt die bekannte Frage, liebst du mich noch? Und Adam sagt, ja, wen denn sonst? Aber ich wünsche Ihnen und euch, dass das, dass es, ja, wen denn sonst, dass das auch aus weiblicher Sicht ein Satz ist, den Sie einfach gerne sagen und den Sie sich vielleicht auch immer wieder neu schenken lassen von Gott. Ja, wen denn sonst? Du bist mir von Gott gegeben und dich möchte ich lieben mit der Liebe, die Gott mir schenkt. Vielen Dank fürs Zuhören.